Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Wir machen jetzt einen Sprung von Mitteleuropa nach Südamerika und haben uns aus unserer Sicht oder aus zwei verschiedenen Gründen auch Brasilien ausgesucht. Einmal, weil die aktuelle Lage oder auch schon länger die Situation in Brasilien als größtes Land Südamerikas von Bedeutung ist und uns auch mit Besorgnis erfüllt. Und zum anderen auch, weil wir als Baso bzw. Chemiekreis eine eigene Praxis haben, 25, 26 Jahre Austausch mit auch brasilianischen Kollegen aus Chemiebetrieben. Und jetzt kommen wir zu Helmut Weiß. Helmut Weiß ist auch ein langer alter Bekannter, der auch zum Teil diese Chemiearbeiteraustausche begleitet hat. Aber Helmut ist eben auch ein Aktivist jetzt für Internationales, zuständig beim LabourNet Germany. LabourNet ist für betriebliche und gewerkschaftlich organisierte oder orientierte Aktivisten eine erste Klasse Bezugsquelle von Informationen. Da erfahren wir viel über aktuelle Arbeitskämpfe in Deutschland, aber eben auch weltweit. Koordiniert und organisiert, dass wir möglichst gut informiert sind über die Arbeitskämpfe oder überhaupt über die Bewegung, die weltweit in diesem Kontext, im weiteren Kontext von Arbeitnehmerbewegung, auch soziale Bewegung, stattfinden. Helmut.
Nur ganz kurz, warum ich überhaupt auf solche Sachen komme. Ich hab halt irgendwie bin in Südamerika aufgewachsen und habe nachher lange Jahre unter anderem auch da gearbeitet. Wenn ich jetzt bei Frankreich, kann man sich ja als Deutsche noch einbilden, Frankreich kennt man, tut man natürlich nicht, aber es hat doch einiges Vergleichbares. Brasilien kennt man meistens eher nicht, oder zumindest die touristischen Abziehbilder kennt man sehr gut. Also ich wollte mich jetzt im Prinzip dann nicht bei vielen Sachen nicht so sehr ins Detail gehen, weil das dann wirklich kompliziert wird, sondern ein paar grobe Sachen rausstellen und das in der Regel aber auch durch, weil ich da immer relativ viel von halte, durch Vergleiche mit anderen Ländern, wie ist es da, wie ist es dort. Wenn du die aktuelle Situation in Brasilien guckst, und die ist wirklich eine besondere für Brasilien, weil es gibt da Erscheinungen, die es traditionell nicht gab oder nur sehr randständig gab. Du hast heutzutage, hast du in der Tat, was du zum Beispiel vor dem Militärputsch 1964 so gar nicht hattest, hast du eine faschistische Massenbewegung. Und zwar Massenbewegung. Ne? Movimento Brasil Livre, Bewegung freies Brasilien, das heißt Schlägereien auf den Straßen, das heißt selbst solche Ikonen wie Chico Buarque, der bekannteste Sänger Brasiliens, werden auf der Straße angepöbelt und geschlagen, weil sie als Linke bekannt sind und so weiter und so fort. Das ist also schon eine Sache, die in dieser Art oder was weiß ich, weil wir nachher Venezuela haben, 500.000 Venezuelaner sind nach Brasilien migriert in den letzten Jahren, da gibt es eine gnadenlose Hetze gegen Migranten von überall, Bolivien und Venezuela hauptsächlich, da kommen die meisten her. Es gab immer Rassismus in Brasilien, auch wenn es offiziell verboten war, sozusagen. Ne? Diesen strukturellen Rassismus gab es immer, je schwärzer, desto arm, ist sonnenklar. Ne? Aber wie gesagt, heute gibt es ihn eben in einer ganz offenen Form auf der Straße direkt geäußert. So. Die aktuelle Lage ist natürlich in Brasilien hauptsächlich oder nahezu ausschließlich, und ich bin jetzt der Nächste, der irgendwie nur über Abwehrkämpfe berichten kann, gekennzeichnet von dem, was sie den legalen Putsch nennen, im April 2016 bis August 2016, das Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin. Das geschah mit einem politischen Programm. Die Brücke zur Zukunft hieß das. Und es ist noch nicht mal ein Geheimnis, dass das Papier, was die Brücke zur Zukunft heißt, vom Unternehmerverband des Bundesstaates São Paulo, ganz offiziell, das ist nicht eine Behauptung von irgendwelchen Linken, sondern das ist so. Der Unternehmerverband des Bundesstaates São Paulo hat ein Papier vorgelegt mit der Überschrift Brücke zur Zukunft, und das ist das Regierungsprogramm dieser neuen Regierung. Dieser Unternehmerverband des Bundesstaates São Paulo ist natürlich der wichtigste, weil das ist das industrielle Zentrum. Und in dem Vorstand dieses Unternehmerverbandes sitzen alle großen Unternehmen, auch alle Deutschen. Mercedes, Volkswagen, BASF, Bayer, alle, die man sich, Siemens, alle, die man sich so kennt, sind da. Und die einzigen Unternehmensvorstände, die sich damals zu dieser Auseinandersetzung geäußert haben, waren die von Mercedes-Benz und Volkswagen. Die haben gesagt, diese Regierung, das geht nicht mehr, das muss jetzt weg.
Die alte, die vorher.
Die alte, die genau. Thema. Wenn du jetzt damals die Berichterstattung in deutschen Medien verfolgt hast, dann wurde, wenn überhaupt sowas berichtet wurde, ja, die deutschen Unternehmen, die da so sind, sind verunsichert, ob der Politik, die waren keine Sekunde verunsichert, die hatten ein ganz klares politisches Ziel und haben das ganz, ganz massiv mitbetrieben. Sie wollten diese, in meinen Augen, klassisch sozialdemokratische Regierung gestürzt haben. Brücke zur Zukunft heißt was? Heißt, wir überwinden die Wirtschaftskrise durch wirtschaftsfreundliche Maßnahmen. Punkt. Gerade wenn du sowas machst wie Dings, wie LaborNet, dann kriegst du das ja, dann kriegst du das ja richtig mit, dass es überall auf der Welt neue Arbeitsgesetze gerade gibt. Überall. Neue Arbeitsgesetze gibt es überall und die sind überall. Dürfte einmal raten, in welche Richtung?
Kommunistisch?
Total, genau. Du liegst zu 100% richtig. Du hast die Waschmaschine. Also in Brasilien konzentriert sich im Prinzip die neuen Arbeits sind zwei Dreieckpunkte. Neue Arbeitsgesetze, Rentenversicherung und Sozialprogramme schlechthin. Neue Arbeitsgesetze heißt hauptsächlich einmal diese Geschichte, dass du, wie sie es in so vielen Orten haben, dass du tariflich vereinbaren kannst, unter das Gesetz zu gehen. Ne? Was bisher nicht möglich war, gesetzliche Bestimmungen sind gesetzliche Bestimmungen. Jetzt ist es möglich, wenn du eine passende Gewerkschaft findest, da sage ich gleich noch was zu, einen Tarifvertrag zu schließen, der unterhalb des Gesetzes liegt. Punkt, fertig, aus. So ähnliche Varianten gibt es ja auch in Deutschland, aber das ist jetzt ganz extrem. Und das Zweite ist, wie überall, der Kündigungsschutz. Stabilität, so nennt man das, da gibt es nicht mehr. Da, früher war das so, dass du schon gucken musstest als Unternehmer, dass du irgendwie einen Jungen, der seit 10 Jahren für dich arbeitet, möglichst nach 9 Jahren und 9 Monaten oder 11 Monaten entlässt, weil nach 10 Jahren konntest du nicht mehr. Sowas soll jetzt alles weg. Ja, da gibt es ganz viele konkrete Bestimmungen, die spare ich mir jetzt. Der ganze Kündigungsschutz soll weg. Speziell sollen auch Jugendliche dann zu Tarifen unter dem Mindestlohn, als Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, zu Tarifen unter Mindestlohn und so weiter und so. Also dieses Paket, das ist bestimmt nicht typisch brasilianisch. So ähnliche Pakete gibt es, wie gesagt, in ganz vielen Ländern, aber das ist an einem Zentrum. Das andere Zentrum ist natürlich, dass die Rentenreform, die sogenannte, die, wenn heutzutage schon einer sagt Rentenreform, weiß ja jeder, was es bedeuten soll, die hat 700 Milliarden Schulden, Dollar.
Die Rentenversicherung.
Die Rentenversicherung. Die kommen unter anderem dadurch zustande, dass die 150 größten Unternehmen dieser Rentenversicherung 520 Milliarden schulden. Könnte man jetzt ja auf die Idee kommen, man könnte sie eintreiben. Eigentlich. Aber auf die Idee kommt natürlich keiner. Es gibt aber auch noch andere Sachen. Eine meiner intensivsten Erlebnisse über brasilianische Sozialpolitik war vor vielen Jahren, als ich irgendwie war ich auf einer Hochzeitsfeier. Und da waren plötzlich ganz viele jüngere Paare, die alle nicht verheiratet waren, was für Brasilien an sich ungewöhnlich ist. Damals war. Heute nicht mehr, damals war. Da habe ich meinem Freund gefragt, sag mal, was ist denn hier los? Wo bin ich hier reingeraten? Die sind alle nicht. Ja, das sind alles, die Mädels, sind alles Töchter von Offizieren. Solange die keinen heiraten, der außerhalb vom Militär ist, kriegen die Rente von ihrem Vater weiter. Und ihre Kinder auch. Sie dürfen nur keinen Zivilisten heiraten. Dann erlischt dieser Anspruch. Von daher waren die ganzen Töchter von Militärs waren entweder mit Militärs verheiratet oder gar nicht. Und das sind Unmengen, was da an Renten rausgeht. Also das sind so, Ähnliches gilt im Übrigen für Richter. Und das sind so die Hauptquellen der Verschuldung von dem Rentensystem. Ne? Da geht natürlich keiner dran. Also wird es üblich gemacht, Beiträge erhöhen, Auszahlungen kürzen, weiß der Teufel was. Es ist jetzt so, dass natürlich diese PT-Regierung, die abgesetzte, es gab an der immer die Kritik, sie wäre keine linke Regierung, sie würde nicht gesellschaftsumwälzende Maßnahmen treffen, hat sie nicht, hat sie auch nie versprochen und dafür ist sie auch nicht gewählt worden. Also wer die PT-Regierung so kritisiert hat, hat also wie zum Beispiel die PSDU von Anfang an, hat von vornherein verloren, weil das war gar nie Thema. Also die Leute haben sich soziale Verbesserungen davon versprochen und pronto, mehr nicht. Und das gab es in beschränktem Umfang. Also es gab die große Familie, das ist, dass du Geld kriegst, wenn du nicht mehr als so und so viel verdienst, Geld kriegst, wenn du deine Kinder in die Schule schickst. Kriegst du Geld vom Staat. Das ist eine bestimmte Form von, wenn du so willst, garantiertem Grundeinkommen. Wenn du hast, die einzige Voraussetzung ist, du hast Kinder, die du in die Schule schickst. Dann kriegst du die Kohle. So. Sie haben ein relativ großes Wohnbauprogramm aufgelegt, um das es viel Streit gegeben hat, aber das jetzt, wo die neue Regierung, die nach dem Putsch dran kam, sich schon gerühmt hat, dass sie in den ersten 6 Monaten ihres Wirkens 1 Million Berechtigte schon gestrichen hat. Aus der Liste. Weil die alle zu viel verdienen würden, weiß der Teufel was alles. So. Sie haben, und das ist auch nicht ganz unwichtig, natürlich relativ stark den Mindestlohn erhöht. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten über die Inflationsrate hinaus den Mindestlohn erhöht gehabt, mehrfach. Das hat natürlich in Unternehmerkreisen keine große Freude hervorgerufen. Und sie hatten bestimmte Sachen mit Quotenregelungen für Zugang zur Universität, für Zugang zu bestimmten Stellen, was weiß ich, Quotenregelungen für Afro-Brasilianer, für Frauen, es gab verschiedene Quoten, sind eingeführt worden. Was eine ganz wichtige Mobilisierungsgrundlage für die Rechten war. Weil jetzt sahen sich plötzlich diese relativ gut situierten brasilianischen Mittelklassefamilien mit der Tatsache konfrontiert, dass vielleicht der Studienplatz für ihr Sohnemännchen von einem Neger eingenommen wird. Das war vorher nicht da. Also da baute sich Widerstand dagegen auf. Also das sind so Kernformen von Kernsachen von Reformen, die eingeführt haben. Wo du schon merktest, dass eine soziale Veränderung stattfindet. Keine grundsätzliche, völlig klar. Die haben ein neoliberales Modell verfolgt mit sozialdemokratischer Absicherung dabei. Also um es abzukürzen, ich habe immer gesagt, das ist die gute alte SPD, halt nicht die von Schröder, sondern noch die von Willy Brandt. So, also das ist ja sehr vereinfacht und stimmt auch nicht ganz, aber um es ungefähr klar zu machen, um was sich's handelt, ist es das. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Regierung Willy Brandt hätte vermutlich heute in Deutschland auch keine Zukunft. Es ist trotzdem so, dass es halt eben eine Reihe von Sachen gab, die das brasilianische Kapital, und das sollte man nicht unterschätzen heutzutage, gestört haben und natürlich das internationale Kapital sowieso. Die USA hat gestört, dass im Zuge des Vergebens der Ölschürfrechte. Die haben ja riesige Ölvorkommen entdeckt, nachdem ja ein Jahrhundert lang gesagt worden, der einzige Rohstoff, der Brasilien fehlt, ist Öl. Da haben sie irgendwie dieses ganze Öl da kurz vorm Strand im Wasser entdeckt. Und ab dem Moment kam natürlich die Petrobras, also das staatliche Ölunternehmen, ins Spiel. Das ist ein Unternehmen, das schon immer in der brasilianischen Wirtschaft eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Erinnert ihr euch noch an Brent Spar, diese Ölplattform oben, die war von Petrobras gebaut. Ne? Also schon damals war Petrobras international technologisch voll konkurrenzfähig. Und das ist ja schon einige Jahre her. Und die haben diese ganzen Tiefseebohrungen und so haben die alles selber gemacht, da brauchten die keinen. Und was ist passiert, als die Schürfrechte vergeben wurden? Die PT-Regierung hat die ersten 4 Schürfrechte verkauft an chinesische Ölfirmen. Was wiederum den USA überhaupt nicht gepasst hat, versteht sich. Also es gab auch diese Sachen, internationale Politik, die natürlich auch nicht gepasst haben. Mit anderen Worten, es hatte sich genug angesammelt dafür, dass diese Regierung nun wirklich nicht mehr für sie, für das Kapital nicht mehr tragbar war. Vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise, die ihnen tatsächlich die Verwertung etwas verkompliziert hat. Und dann haben sie diese Kampagne gestartet. Die ist gestartet, wie so viele Kampagnen in vielen Ländern der Welt, als eine Antikorruptionskampagne. Jetzt ist es ja klar, wenn du zum Beispiel solche Riesenbetriebe wie die Petrobras, das war ja nicht der einzige, Petrobras hat 350.000 Angestellte, insgesamt davon sind 2/3 sind Zeit- und Leiharbeiter. Und die waren schon von der alten Regierung, also das zu Zeiten von der gestürzten Regierung. Ne? Dennoch ist das ein Kern. Aber natürlich ist, wenn du da anfängst zu privatisieren und Aufträge zu vergeben, dann öffnest du natürlich der Bestechung Tür und Tor. Ist doch klar. Jeder Betrieb, der einen Auftrag von der Petrobras kriegt, ist über Jahre saniert. Und dass da entsprechend die Leute mit Haken und Ösen um diese Aufträge gekämpft wird, hast du da eine ganze Schiene aufgemacht, was du dann nachher als Grund dafür genommen hast, zu sagen, da ist Korruption. Ich glaube nicht, dass jemals irgendein Privatisierungsprozess auf dieser Welt vor sich gegangen ist ohne Korruption.
Bei der Treuhand.
Eben gerade da nicht. Das ist ja dann auch bekannt. Da hat man nur treu zusammengehalten. Aber natürlich war das schon so gewesen, dass du in den verschiedenen Bereichen sozusagen Gegnerschaft aufgebaut hast. Ich war zufällig bei einer Sitzung vom Gewerkschaftsbundvorstand dabei, 2015, als diese Demonstrationen anfingen. Und viele haben zunächst hier aus der Ferne gedacht, 2013 gab es diese großen Proteste im Zuge der Vorbereitung der Fußball-WM mit Vertreibungen und was weiß ich alle. Und 2015, das kam zunächst hier so an, als wäre das praktisch dasselbe nochmal. Was es aber zu keinem Zeitpunkt war. 2013 waren normale, sag ich. Also waren halt Sozialproteste von Leuten, die zwangsumgesiedelt werden sollten. Und das waren insgesamt fast 500.000 für irgendwelche Zubringstraßen zu Fußballstadien und weiß der Teufel wofür alles. Ne? 2015 war von Anfang, schon bei der ersten Demo in São Paulo, wo sich irgendwie 150.000 Leute zusammenfanden, war das vordere Transparent, was als allererstes zu sehen war, das Militär soll sofort angreifen. Intervention militaire, also sofortiger Eingriff des Militärs. Und das ist im Prinzip das Reaktionärste, was es in Brasilien überhaupt geben kann. Nach 20 Jahren Militärdiktatur und ganz vielen Militärdiktaturen vorher, ist das natürlich, wer sowas sagt, ist nicht irgendwie, sondern der ist ein Faschist. Punkt. Brasilianische Militär, wie alle Armeen in solchen Ländern, eine eigene Geschichte, die auch andere Wege hätte möglich machen können, die aber dort nie eingeschlagen worden sind. Ne? Ich meine, du hattest, wenn du diese lateinamerikanischen Militärs anguckst, du hattest ja nicht nur Hugo Chavez und Co., sondern du hattest auch in Chile zum Beispiel bei dem Putsch, mussten sie auch erst 2-3 Generale erschießen, bevor sie das Militär voll in der Hand hatte und eine Säuberung im Offizierskorps machen und so weiter und so fort. Und in Brasilien ist die besondere Geschichte halt die, dass die brasilianische Republik eine Militärgründung ist. Weil was als Revolution gegen den Kaiser gilt, war auch schon ein Militärputsch. Die haben, wenn du guckst, die ersten gewählten Präsidenten von Brasilien waren alles vorherige Offiziere. Also diese Tradition gibt es schon ganz lange. Diese Tradition war eigentlich abgebrochen nach dem Sturz der Militärdiktatur oder ihrer allmählichen Auflösung, sagen wir lieber, in den 80er Jahren. Aber jetzt gibt es auch plötzlich wieder Generale, die sich politisch äußern, was 30 Jahre lang überhaupt nicht vorgekommen ist. Was sie laut Verfassung auch nicht dürfen. Aber sie tun es. Und keiner sagt was dazu. Und du hast jetzt natürlich eine Situation, ich meine, ich fand es ja schon relativ ärgerlich, sozusagen, dass einem hier in Deutschland als alten Medienkritiker die AfD unsere alten Begriffe wegnimmt, wenn die plötzlich alle rumrennen und sagen Lügenpresse, das habe ich schon vor 30 Jahren gesagt. Ich finde es immer noch, dass das eine Lügenpresse ist, was wir hier haben. Aber gut, offensichtlich ist der Begriff von uns nicht mehr zu besitzen. Du hast sowas wie TV Globo in Brasilien hast du hier nicht. Das ist also die Mutter aller Fake News. Aber dermaßen radikal verlogen, einseitig, Propaganda-Instrument pur, da kommt auch, ich weiß noch, wie man sich in Deutschland mal aufgeregt hat über Löwenthal beim ZDF.
Echt?
Ja. Vor vielen Jahren, inzwischen ist er Mainstream. Aber das ist kein Vergleich mit dem, was da passiert. Ne? Und was weiß ich, dann hast du jetzt so die politischen Projekte, die diese Regierung verfolgt, sind dann jetzt volle Strafmündigkeit für Minderjährige. Das wird natürlich, du hast in Brasilien 13 private Fernsehsender, die über nichts anderes berichten als über Verbrechen den ganzen Tag. Da kommt nur ein Satz nach dem anderen, was weiß ich, wo überall ist. Ne? Es gibt so viele, die haben Stoff. Da, so ist es nicht. Also so gibt es noch ganz viele politische Projekte, die allesamt, ne, ein großes politisches Projekt ist, was diese Regierung jetzt anpacken will, ist die sogenannte Schule ohne Parteien. Schule ohne Parteien heißt einfach, die sollen ihren Stoff lernen und nicht sich Gedanken machen über die Welt und sowas. Das hat keinen Platz in der Schule. In der Schule musst du einen Beruf vorbereitet darauf werden, einen Beruf zu lernen und so weiter und so fort. Kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das bedeuten mag. Ich meine, wenn man den ganzen Bologna-Prozess in Europa betrachtet, ist der inhaltlich auch nicht anders. Aber dort wird er halt ein Stück weit offensiver so vorgetragen. So ist es, so muss es sein und das ist auch gut so. So ungefähr ist die Diktion. So, jetzt komme ich ein bisschen, wie gesagt, das war jetzt nur sehr grob, da kann, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, kann ich nachher auch ganz viel beantworten, aber grob skizziert, du hast eine Regierung, die in der Tat eingesetzt worden ist, aber in einer ganz klassischen Weise, weil es die Unternehmer, die nationalen und die internationalen so wollten und die haben ein inhaltliches Programm. So. Wie sieht es jetzt auf der anderen Seite aus? Ich will mal so sagen, es gab einen Augenblick, wo ich gedacht habe, hoppla, wo ich gedacht habe und nicht nur ich, wo relativ viele gedacht haben, hoppla, es könnte was gehen. Und das war der Generalstreik im April diesen Jahres. Wo wirklich dermaßen, aber dermaßen viele auf den Straßen waren und gestreikt haben, dass so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Landes, dass du wirklich gedacht hast, hoppla, es geht was. Und du hast es auch sofort an den Reaktionen gemerkt, dieser selbsternannte Präsident da ist die nächsten 3 Tage nicht im Fernsehen aufgetreten, ausnahmsweise. Und so fand es in ganz vielen, selbst TV Globo hat nicht irgendwie hauptsächlich von irgendwelcher Randale berichtet, sondern von den Millionen, die gestreikt hätten und sowas. Dass sie gedacht, das ist bei denen los. Weil normalerweise berichten die nur von der Randale ringsherum, die es so gab. Also das war ein Augenblick, wo du wirklich gedacht hast, zumal das Ganze noch zusammengeflossen ist mit einer relativ großen Protestbewegung an Universitäten und Schulen, die sich auch relativ massiv an den Demonstrationen beteiligt haben. Also das war ein Augenblick, wo du gedacht hast, so, das war Ende April und dann haben sie im Prinzip für Anfang Juni den nächsten Generalstreik beschlossen gehabt. Und in diesen 5 Wochen hat sich das halt verändert. Jetzt, warum? Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Dazu muss man nicht ein bisschen was von der brasilianischen Gewerkschaftslandschaft kennen, die nicht eine ganz besondere ist, aber schon die brasilianischen Arbeitsgesetze, auch die diese abschaffen wollen, wozu auch die Gewerkschaftsgesetze gehören, sind im Prinzip alle im Verlauf der 30er Jahre entstanden. Mit Getúlio Vargas hieß es. War der Mann, der damals vom gewählten Präsidenten sich zum Diktator gemausert hat und auch lange Zeit dann die Allianz vor allem mit Mussolini suchte. Und die Carta del Lavoro, also das italienische Arbeitsgesetz von Mussolini, war genau sein Vorbild. Das hat er in Brasilien sozusagen übersetzt zur Gesetzeskraft erhoben. Das bedeutete einerseits in der Tat bestimmte Rechte, zum Beispiel dieses berühmte, nach so und so langer Zeit da arbeiten, kannst du nicht mehr entlassen werden und. Tatsache ist aber, dass in diesem Gesetz die Gewerkschaften als Institution definiert sind. Was heißt Folgendes? Es gibt eine Gewerkschaft, an jedem Ort gibt es eine Gewerkschaft für jede Branche. Und die real existierenden Gewerkschaften müssen sozusagen in Wahlkampf darüber eintreten, wer die Gewerkschaft ist. Was an zahllosen kleineren Orten zum Beispiel dazu geführt hat, ja, du kannst wunderbar in Brasilien eine Gewerkschaft sein, ohne ein einziges Mitglied zu haben. Geht. Und davon gibt es 17.000 Gewerkschaften in Brasilien. also örtliche. Und davon sind bestimmt, wird allgemein angenommen, dass mindestens 3.000 oder 4.000 so Fake-Gewerkschaften sind, wo wirklich Leute sich den Job sichern, dass es staatlich bezahlte Gewerkschaften sind und entsprechend. Also das ist ein Gewerkschaftssystem, was, wie gesagt, aus Italien importiert wurde. Was das jetzt aber für die real existierenden Gewerkschaften bedeutet, ist Folgendes, dass jeder, du zahlst deinen Mitgliedsbeitrag, wenn du in der Gewerkschaft bist, ja, aber jeder, egal ob er in der Gewerkschaft ist oder nicht, zahlt Gewerkschaftssteuer. Und diese Gewerkschaftssteuern werden unter den Gewerkschaften aufgeteilt. Und was sie gemacht haben, war ganz einfach. Die haben gesagt, pass auf, wenn ihr noch so einen Generalstreik organisiert, dann streichen wir das. Und schon hatten sie zwei, es gibt 9 Gewerkschaftsverbände in Brasilien, und schon hatten sie den zweit- und den drittgrößten bei sich am Verhandlungstisch über ihr neues Arbeitsgesetz, die zu diesem Generalstreik im Juni nicht mehr aufgerufen haben. Also das war ein relativ simples Erpressungsmanöver, das aber gezeigt hat, wie dieses System von Gewerkschaften, was sie haben, auch Erpressbarkeit sozusagen produziert. Weil diese Gewerkschaften, was weiß ich, Força Sindical, der zweitgrößte Verband, der zum Beispiel die ganze Metallindustrie von São Paulo hat, die immer noch die größte Metallindustrie des ganzen Kontinents ist. Also ich meine nicht den Industriegürtel außenrum, sondern São Paulo Stadt. Diese Metallgewerkschaft von São Paulo hat 180.000 Mitglieder in der Stadt, bei Organisationsgrad von 50% ungefähr. Ja, die haben ein eigenes, nicht nur ein eigenes Hochhaus, sondern auch ein eigenes Hochhaus mit Hubschrauberlandeplatz obendrauf und was weiß ich was alles. Das ist also schon so alles sein Ding. Und der Vorsitzende von der Gewerkschaft, wie gesagt, immerhin der zweitgrößte Verband, ist Parlamentsabgeordneter und hat im Parlament dieses Misstrauensvotum zur Amtsenthebung der PT mitgetragen. Aktiv mitgetragen, hat gehört, das muss weg, sowas. Ne? Kannst du schon sehen, dass die Front nicht sehr einheitlich ist. Und dieses Auseinanderfallen dieser gemeinsamen Front zwischen April, wo die auch nicht freiwillig hingegangen waren, sondern da war einfach der Druck der Mitgliedschaft so groß, dass sie sagten, da müssen wir jetzt mit. Und Juni, wo sie es dann geschafft haben, ihre Leute ein bisschen zu befriedigen und zu befrieden und und auf Abwartestellung zu gehen, dass dieser zweite Generalstreik im Juni nicht stattgefunden hat, war praktisch dann die entscheidende Wende dagegen, dass wirklich was machbar gewesen wäre. Ab da war es erstmal klar. Jetzt gibt es natürlich, hatte ich mit Leuten am Telefon drüber gesprochen, die haben gesagt, wie wird das denn in Deutschland bei der Linken und bei der Gewerkschaftsbewegung jetzt wahrgenommen? Sag ich, ja, wenn überhaupt, dann im Zuge des Wahlkampfs, der sich nächstes Jahr anbietet mit der Kandidatur von Lula, da macht der DGB was zu, da macht dieser und jener was zu. Diesen ganzen Widerstand auf den Wahlkampf zu orientieren, ist aber nicht nur tödlich für die Bewegung, sondern es ist auch ein Hasardspiel, weil noch gar nicht gesagt ist, dass das legal überhaupt durchkommt. Das kann immer noch von der Justiz ausgebremst werden.
Die Wahl, meinst du? Oder was?
Nein, die Lula-Kandidatur.
Ach so, ja.
Die Kandidatur. Ja, und außerdem weiß man nicht, Lula führt in den Umfragen, das ist ein Jahr vorher jetzt, wer weiß. Wie gesagt, und an zweiter Stelle liegt Bolsonaro, und Bolsonaro heißt nicht umsonst bei der brasilianischen Linken Bolsonazi. Mhm. Das ist er auch. Der liegt an zweiter Stelle in den Umfragen. Also es ist ja auf verschiedenste Weise ist es eine sehr abenteuerliche Form, Politik zu machen, finde ich, die halt nicht darauf orientiert, Bewegungen zu stärken und dadurch zumindest Dämme oder Linien zu setzen, rote Linien, wo man sagt, da nicht weiter, sondern zu sagen, nein, nächstes Jahr haben wir dann Wahl und dann machen wir wieder alles so, wie es vorher war. Wird sowieso so nicht passieren, weil die Bedingungen andere sind. Jetzt hattest du, was weiß ich, bei der letzten Wahl, als dann Dilma Rousseff Kandidatin war, zur Wiederwahl, wohlgemerkt, sie war ja schon einmal gewesen, hat sie 54 Millionen Stimmen gekriegt und ihr Gegenkandidat 51 Millionen. Haben sie alle gesagt, das war knapp, dabei gab es schon viel knappere Wahlen als 3 Millionen Stimmen Unterschied. So, jetzt ist das System aber so, du hast im Prinzip eine ganz minimale Sperrklausel. Das heißt, du hast immer ein Parlament, wo mindestens 30 Parteien drin sind. Du hast noch nie einmal gehabt in der ganzen Geschichte Brasiliens, nicht vor der Diktatur, nicht nach der Diktatur, dass irgendeine Partei alleine auch nur entfernt Mehrheit rangekommen wäre. Aber du hast immer die PMDB gehabt in der Zeit seit den 80er Jahren. Die PMDB ist die Partei, die entstanden ist aus der offiziell während der Diktatur zugelassenen Opposition. In der Diktatur gab es zwei Parteien, die haben gesagt, wir sind ja keine Diktatur, wir sind eine Demokratie. Du hast ja die Regierungspartei und hier die Oppositionspartei und die Regierungspartei kriegt 60% und die Opposition 40%. Und dann sind aber gegen Ende der Diktatur in der Tat relativ viele Leute in diese Oppositionspartei rein, weil das so ein Boom war, wo man halt aktiv werden konnte. Daraus hat sich dann diese PMDB, Partei der brasilianischen demokratischen Bewegung, entwickelt, wo alles drin war, was irgendwie entweder gegen die Diktatur war oder aber sein eigenes Überleben nach der Diktatur sichern wollte. Und du hast in diesen 30 Jahren, also 1988 die neue Verfassung, ne? 1990 die erste Präsidentschaftswahl, eine richtige, hast du nicht eine einzige Regierung gehabt, nicht eine, wo der Präsident, das ist ja der Regierungschef, wo diese Regierung nicht von der PMDB mitgetragen wurde. War in allen Regierungen dabei, in allen. Weil sie einfach die größte Partei ist, nicht etwa, was wieder mit richtig spielen sowieso keine Rolle, sondern von den 7500 Bürgermeistern, die es in Brasilien gibt, stellt sie 4000. Das ist ihre Machtbasis. Und die PT hat natürlich auch im besten Falle 20% der Stimmen gekriegt bei den Wahlen. Im besten Falle. Das heißt, war auf Koalition mit einer ganzen. Sie hatte als treuen Partner, was ja natürlich auch mit hinterher dann angekreuzt worden ist, die Kommunistische Partei. Aber mit 2, 3, 4% nicht so richtig ins Gewicht fällt. Die PMDB war halt immer auch die stärkste Partei im Parlament. Ohne die kannst du praktisch keine Regierung bilden, also mussten sie die einbinden, also mussten sie den Zusagen machen, natürlich wie bei Koalitionsverhandlungen üblich, unter anderem eben den Schatzposten. Über die Schiene haben die dann natürlich auch in Verhandlungen mit Oppositionsparteien gesagt, jetzt entziehen wir praktisch diese Regierung unsere Unterstützung. Und damit waren die Mehrheiten garantiert für das Amtsenthebungsverfahren. Und ich weiß nicht, ob die PT das wirklich geglaubt hat oder ob sie nur demonstrieren wollte, wie staatstragend sie ist. In dem ganzen Verfahren haben die immer sich nur verteidigt mit dem Motto, wir haben alles nach Gesetz und Regeln gemacht. Dann kommt der unterlegene Präsidentschaftskandidat, der Senator, Senat bei der Anhörung, und wirft der Präsidentin Korruption vor. Ja, die sagt dazu, das ist das. Jeder hätte es verstanden, jeder, wenn sie gesagt hätte, du sagst Korruption, dann lass uns mal über Korruption reden. Und zwar über deine. Dann hätte sie zumindest, vielleicht nicht im parlamentarischen Verfahren, aber wohl in der Öffentlichkeit gepunktet. Weil dass das ein korruptes Schwein ist, weiß jeder. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen besser verständlich ist. Also bei der Kirche ist es einfacher. Es gab erstens, war ja die brasilianische Kirche eigentlich bekannt geworden, dann durch die Theologie der Befreiung. Wollte man sich nichts vormachen, das war immer eine Minderheitsströmung.
Der polnische Papst hat ja auch dafür gesorgt.
Der polnische Papst hat dann dafür gesorgt, dass es ein Ende nahm. Also jetzt gerade vor einem Jahr, vor zwei Jahren, sind dann die letzten Kardinäle, die zu dem Kardinal geworden waren, gestorben, der von São Paulo und so, der immer bei jeder politischen Auseinandersetzung, wenn die Militärpolizei kam, sind die alle ab in die Kirche und der hat immer gesagt, nichts hierzu, in meiner Kirche kommt keine Militärpolizei. Und das haben sie sich nie getraut, da rein zu marschieren. Ne? Der ist jetzt tot und der ist einfach früh mit 92 Jahren oder so, hat er das tägliche gesehen. Nachfolger ist ganz anders. Also da würdest du dir gar nicht auf die Idee kommen, in die Kirche reinzubringen. So. Die ist aber, die katholische Kirche ist ja nur noch, die ist jetzt, sagen wir mal, nicht so reaktionär wie die katholische Kirche in Spanien. Das ist ja immer noch das reaktionärste Antisemitismus, was es überhaupt gibt. Aber sie ist ziemlich reaktionär. Aber viel reaktionärer sind die Evangelikalen. Und die Evangelikalen sind eine Macht. Die sind erstens enorm gewachsen den letzten Jahrzehnten. Also das sind, die nennen, in Brasilien nennen die alle Evangelische. Ne? Da ist meine Angetraute, die eine bekennende Evangelin ist, wird immer schön, kriegt immer Zustände, wenn sie die Evangelische nennen. Weil die natürlich mit Lutheranern nichts zu tun haben. Das sind Pfingstkirchen. Also im Prinzip Sekten. In unterschiedlichem Maß. Und die sind gegründet worden praktisch, weil der erste moderne Staat, der von religiösen Sekten gegründet wurde, heißt Vereinigte Staaten von Amerika. Ja, wenn du guckst, wer die Gründerväter waren, ja, dann waren das alles verschiedene evangelikale Kirchen. Ja. Und die sind zum Beispiel, was schon lange den ihr Einfluss signalisiert hat, die PT wollte, als sie an die Regierung war, wollten die linken Strömungen in der PT das Abtreibungsverbot aufheben. Das hat die PT nicht gemacht, weil sie nicht nur im Bündnis mit anderen Parteien auf diese Evangelikalen angewiesen waren, die gesagt haben, jetzt, sondern weil sie die auch in ihren eigenen Reihen hatten. Da gab es eine christliche Strömung, die sich sowohl aus Evangelikalen als auch aus Katholen formierte innerhalb der PT, und die haben gesagt, Abtreibung ist nicht. Und diese sind immer nur stärker geworden. Der Hauptbetreiber von diesem Amtsenthebungsverfahren, Cunha, ist so einer. Der sitzt selber inzwischen im Knast, als korrupt überführt worden ist, aber er hat halt, die haben immer diesen Saubermann-Diskurs, wir tun alles für unser Vaterland und für die Leute und so. Gut. Sie sind jedenfalls eine Macht. Das ist offensichtlich so eine Macht, die in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen ist und die ganz wesentlich jetzt zu dieser Rechtsbewegung dazu beiträgt, dass die massenhaft ist. Also die ist eine der wesentlichen ideologischen Quellen dafür. Die eine einzige, aber so. Jetzt auf der anderen Seite, ja mein Gott.
MST.
Ah ja, MST. Also ich will mal so sagen, die MST,
die Landlosen,
das war eine Zeit lang, als die PT, also die Arbeiterpartei, anfing, präsidiabel zu werden, also dass es denkbar erscheint, dass sie an die Regierung kommt. Im Verlauf der 90er Jahre war das. Ne? Nicht so wie bei der ersten Wahl nach der Diktatur, wo das wirklich eine Herausforderung war, diese Kandidatur, sondern wo sie dann dazu überging, Wahlkämpfe zu machen mit so Public Relations Agenturen und so, wie sie halt so waren. Ne? Da fing auch der von mir einst sehr verehrte Gewerkschaftsbund Kutt an, Staatstragend zu werden. Und da war für eine ganze Zeit lang, waren die Landlosen praktisch der Pol von allem, was irgendwie noch radikal oppositionell war. Was die Kutt als Gewerkschaft nicht mehr anziehen konnte, zogen die an. Die hatten in ihren ganzen, ja, erstens hatten sie, lebten in diesen Landbesitzungen ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Leute, das ist ja jetzt schon mal nicht wenig. Und dann hatten die diese ganzen Namen relativ früh drauf mit nachhaltiger Landwirtschaft und keine Gifte und so. Das hat sich immer eine gewisse Gegnerschaft der Chemieunternehmen gezogen. Also solche Sachen, und was weiß ich, dass die Leitung zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht, sowas hatten die von Anfang an mittendrin. Was jetzt, das ist jetzt aber meine persönliche Einschätzung, da gibt es bestimmt viel Streit drüber. Was jetzt passiert ist im Laufe der Jahre, ist, dass die auch zunehmend in dieser PT-Familie oder PT-Geleitzug, nennt man ihn oft, aufgegangen sind. Also die haben, du siehst, wie die Zahl der Landbesitzung abgenommen hat, wie die ganzen politischen Erklärungen, der ewige Sprecher des MST, der Stedile, mal den seinen Diskurs von 2000 mit seinem Diskurs von 2015 vergleichst, dann brauchst du nicht mehr viel vergleichen. Das ist schon, im Moment ist es praktisch wiederum so, dass wer diese Funktion des gesellschaftlichen Pols außerhalb der PT so ein Stück weit zumindest übernommen hat, der die linken Bewegungen und sowas erzählt, sind die städtischen Obdachlosen. Also die mit einem T mehr, im TST. Also Bewegung der obdachlosen Arbeiter, nennen die sich. Ne? Die haben relativ viel mobilisiert und städtische Besitzungen sind sowieso sehr stark, haben sich sehr stark entwickelt. Weshalb mein Projekt das ist, das grundsätzlich zu verbieten von dieser neuen Regierung. Aber ich denke schon, dass es halt so gekommen ist, wie es mit der Kult auch gekommen war, dass diese ganzen Bewegungen, die sich zusammen mit der PT entwickelt hatten, in der Tat von dieser, auch von dieser Regierungslogik ein Stück weit. Ja, und dann immer, ich meine, jeder, der mal in der deutschen Gewerkschaft irgendwie aktiv war oder kritisch war, kennt diese Logik so gut.
Links unten nach rechts oben.
Genau. Und das ist einfach dieselbe. Das ist einfach dieselbe Logik. Ich wollte nur einen Satz noch dazu sagen, weil wir hier, wenn wir gerade von Gewerkschaft sprechen, von vor 30 Jahren. Ne? Damals, ich als damals noch in der IG Medien relativ radikal aktiv war, wir hatten unsere Hoffnung auf die KUT in Brasilien, auf die COSATU in Südafrika und auf die KCTU in Korea gesetzt. Auf letzteren würde ich immer noch ein paar Mal gehen. Aber die anderen beiden, naja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verkürzt alles.
Helmut, vielen Dank.
Nein, das war es aber auch schon.